SR3 Saarlandwelle. Region am Mittag.
Während in Brüssel beraten wird, wie man mit den neuesten Zolldrohungen aus den USA umgeht, verunsichert dieser Streit hier bei uns im Saarland die zehntausenden Menschen in der Stahlbranche. Das bestätigen Zahlen der Industrie- und Handelskammer Saarland. Mehr dazu von Oliver Groll von der IHK.
Da kann man auch in der Statistik das eindeutig nachlesen. Das ist für das Saarland der Automobilbereich, insbesondere Automobilteile. Ganze Autos gingen in die USA selten.
Die USA sind nach Frankreich der zweitstärkste Handelspartner der Saarwirtschaft mit Im- und Exporten von jeweils 2 Milliarden Euro, deswegen von besonderer Bedeutung. Und die Unsicherheit ist Gift für die Zukunftsplanung, sagt Groll. Was jetzt hilft? Selbstvertrauen.
Also nach dem Motto in Europa, wir sind ja nicht irgendwer, wir sind der größte Kunde der USA sowieso, da müssen wir uns auch nicht kleinreden lassen. Klare Kante, gleiche Position, Augenhöhe und dann kommt da wahrscheinlich schon was bei raus, womit man leben kann. Das Getöse drumherum ist ja ein Stück weit Geschäftsmodell des US-Präsidenten.
Aber die unsichere Situation trifft die Saar-Unternehmen unterschiedlich. Willeroy & Boch macht sich nach eigenen Angaben nicht so viel Sorgen, die SHS Stahlholding Saar dagegen schon. Sie befürchtet, dass sich der Zollstreit noch zuspitzt und der saarländische Stahl vom Markt verdrängt wird. Deswegen fordert sie dringend Unterstützung vom Bund. Andere Firmen suchen nach neuen Märkten, sagt die IHK, und das lohne sich auch.
Größere Wachstumspotenziale sind natürlich schon dann in der Nachbarschaft von Herrn Trump nach Süden. Also Süd- und Mittelamerika entwickelt sich sehr ordentlich. Inzwischen ist auch schon industrialisiert, sodass man da auch auf Partnerschaften setzen kann. Aber Indien ist eigentlich das mit der rasantesten Wachstumsraten, auch was die Industrialisierung angeht. Und da könnte man dann jetzt mal hinschauen, wenn die USA nicht mehr so verlässlich sind.
Das Hin und Her im Zollstreit zwischen USA und EU verunsichert auch die Stahlbranche hier im Saarland. Nach Trumps Zollankündigung beraten in Brüssel die EU-Handelsminister über eine richtige Reaktion.
Der SR3 Radsommer.
Bei uns dreht sich in diesem Sommer alles ums Radl. Wir suchen die besten Radtouren und verlosen dabei ein E-Bike. Infos dazu gibt's auf sr3.de. Und wir gucken generell auch auf das Radfahren hier bei uns im Saarland. Vor nicht allzu langer Zeit wurde der ADFC Fahrradklimatest veröffentlicht. Und da hat ja Kirkel besonders im Saarland am besten abgeschnitten. Von dort kann man also im Alltag gut radeln und in Kirkel selbst auch. Was macht Kirkel also richtig? Wollten wir wissen und haben SR3-Reporter René Henken hingeschickt mit seinem Rad.
Hier beginnt die Fahrradzone. Da sieht man einmal ein großes Schild, auf dem ein großes Fahrrad abgebildet ist mit einer Zone drunter, ähnlich wie bei einer Fußgängerzone. Und oben drüber stehen die Regeln dann zum Beispiel, dass maximal 30 gefahren werden darf von den Autofahrern, es weiterhin rechts vor links gibt und dass Radfahrer auch nebeneinander fahren dürfen.
Richtig. Dieses große Schild ist kein amtliches Schild, das haben wir uns überlegt, das haben wir uns abgeguckt, weil Fahrradzone ist relativ neu und da kann man sich orientieren.
Rund 5 Kilometer Straße umfasst die Fahrradzone in Kirkel, sagt Armin Jung, der hauptamtliche Fahrradbeauftragte der Gemeinde Kirkel. Die Fahrradzone wurde vor gut 3 Jahren in Kirkel eingeführt, trotzdem können noch nicht alle Autofahrer damit umgehen, wie ich bei der Radtour mit Armin Jung durch Kirkel-Neuhäusel gemerkt habe.
Wir können hier nebeneinander fahren, ne, so wie wir jetzt fahren. Das Auto ist hier zu Gast. Okay. Also sind wir aber noch am Üben, weil das Auto ist hier zu Gast. Ihr müsst eigentlich jetzt hier langsam machen, du musst jetzt langsam machen. Ja, das sind direkt genervt. Aber muss man halt auch ein bisschen mit den Leuten üben. Ne?
Ja.
Immer aufpassen, dass man sich nicht dabei wehtut. So.
Die Fahrradzone ist aber auch nur ein Teil der guten Radinfrastruktur. An vielen Stellen sind die Wege gut ausgebaut. Man fühlt sich meistens sicher auf dem Rad. Ute Kirchhoff, die Landesvorsitzende des ADFC Saarland, sagt, in Kirkel wurden Maßnahmen einfach umgesetzt.
Das führt einfach dazu, dass die Autofahrer sehen, aha, hier müssen wir auf Radfahrer achten. Und die Radfahrer einfach das Gefühl haben, wir sind hier gleichwertige Verkehrsteilnehmer.
Ein Gefühl, das auch André hat, der regelmäßig mit dem Rad unterwegs ist.
Ja, ich bin hier im Ort unterwegs, fahre auch nach Homburg oder auch nach Kirkel. Nach Kirkel ist es schön am Gänsenweiher vorbei, da kann man schön fahren. Und ja, ist gut. Ausbau ist gut, Radwege gibt's. Man kann alle Richtungen den Radweg benutzen. Kaiserstraße gibt's einen Radweg und so ist also sehr gut eigentlich in Kirkel.
Trotzdem gibt es in Kirkel noch Verbesserungspotenzial, sagt Armin Jung. Er fordert beispielsweise, den Feldweg von Kirkel-Limbach nach Kirkel-Neuhäusel zu asphaltieren. Bei der Idee hat er von allen Seiten Rückendeckung. außer vom LUR, dem Landesamt für Umwelt und Arbeitsschutz.
Wir verhindern tatsächlich, dass dieser Weg hier komplett asphaltiert wird. Man könnte das so machen, dass der wirklich so barrierefrei wird, auch für Rollstuhlfahrer und alles. Aber die haben gesagt, nix. Da ist der Lurisch, der kommt nicht auf die andere Seite, der bappt da fest am Asphalt. Mittlerweile gibt es hellen Asphalt, es gibt wirklich Asphalt, wo der Lurisch nicht mehr festbappt. Also das finde ich echt schade, dass die sich da keinen Anstoß geben, das so zu machen.
Vielleicht gibt es ja doch noch ein Einlenken vom LUR für eine dann noch fahrradfreundlichere Gemeinde.
Aber wie wir hören, macht Kirkel offenbar schon vieles richtig in Sachen Radverkehr. Nicht ganz so gut läuft es in Merzig. Die haben beim ADFC Fahrradklimatest nicht so gut abgeschnitten, im Saarland am schlechtesten. Warum, das hören wir heute Nachmittag. Und wenn Sie mitmachen wollen bei unserem SR3 Radsommer, ja, dann schicken Sie uns doch Ihre Lieblingsradtouren und gewinnen Sie mit Glück ein E-Bike. Wir schauen jetzt auf ein Urteil aus Karlsruhe, das vielleicht nicht ganz einfach ist, aber sehr wichtig, auch für unser aller Zusammenleben. Wenn eine amerikanische Drohne, das war die Frage, hier in Ramstein, also in Kaiserslautern, startet und rüberfliegt zum Beispiel in den Jemen und dort unbescholtene Bürger tötet, verletzt das die Grundrechte, die wir uns hier in Deutschland alle gegeben haben, und müsste die Bundesregierung dann was unternehmen, zum Beispiel den USA verbieten, hier auf deutschem Boden Drohnen zu starten? Mit dieser Frage hat sich das Bundesverfassungsgericht beschäftigt und ist zum Schluss gekommen, nein. Wir hören in das Grundsatzurteil rein.
Der zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts hat entschieden, dass die Verfassungsbeschwerde der beiden jemenitischen Beschwerdeführer im Ergebnis unbegründet ist.
So Doris König, Vizepräsidentin des Bundesverfassungsgerichts und Vorsitzende des zweiten Karlsruher Senats. Hinter den nun abgewiesenen Verfassungsbeschwerden steckt ein brisanter Fall. In seinem Zentrum ein Geistlicher im Jemen, der 2012 bei einem US-Drohnenangriff getötet worden war. Der Geistliche hatte öffentlich die islamistische Terrorgruppe Al-Qaida kritisiert. Al-Qaida-Leute stellten ihn zur Rede und genau in diesem Moment traf eine US-Drohne die Gruppe, tötete wie beabsichtigt die Al-Qaida-Vertreter und dabei auch den Geistlichen, der ja eigentlich Al-Qaida-kritisch eingestellt war. Angehörige des Mannes hatten seinen Fall daraufhin bis nach Karlsruhe gebracht. Ihre Ansicht? Die US-Drohnenangriffe würden das Völkerrecht verletzen. Bei den Angriffen würde nämlich nicht ausreichend zwischen Terroristen und Zivilpersonen unterschieden. Und verantwortlich für die toten Zivilisten seien nicht nur die USA, sondern auch Deutschland. Denn die Funksignale für die US-Drohnen würden über die US-Basis im rheinland-pfälzischen Ramstein weitergeleitet. Ohne Ramstein keine US-Angriffe und deshalb habe die deutsche Regierung auch eine Schutzpflicht für das Leben von Zivilisten im Jemen. Karlsruhe hat die Verfassungsbeschwerden heute abgewiesen.
Dennoch geht das heutige Urteil einen Schritt über die bisherige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hinaus.
So Senatsvorsitzende König. Das Gericht
hält fest, dass dem deutschen Staat ein allgemeiner Schutzauftrag dahingehend obliegt, den Schutz grundlegender Menschenrechte und der Kernnormen des humanitären Völkerrechts auch gegenüber Ausländern im Ausland zu wahren.
Karlsruhe sagt also, der deutsche Staat kann zum Schutz von Grundrechten wie Leben und Gesundheit im Ausland verpflichtet sein. Eine solche Schutzpflicht hat jedoch Voraussetzungen. So
muss die ernsthafte Gefahr bestehen, dass der Drittstaat dem Schutz des Lebens dienende Regeln des humanitären Völkerrechts und der internationalen Menschenrechte systematisch verletzt.
Die Richterinnen und Richter sagen aber, sie haben nicht feststellen können, dass die US-Drohneneinsätze im Jemen systematisch das Völkerrecht verletzen. Die Bundesregierung müsse das immer prüfen, sie habe aber einen weiten Spielraum bei der Prüfung, ob die US-Angriffe sich noch im Rahmen dessen bewegen, was das Völkerrecht erlaubt.
Ein Grundsatzurteil vom Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Die Bundesrepublik Deutschland verletzt nicht das Völkerrecht, wenn sie US-Drohneneinsätze zulässt, zum Beispiel über den Stützpunkt Ramstein. Max Bauer hat für uns berichtet.
Entdecken Sie unsere Region mit der Tour de Kultur von SR3 Saarlandwelle.
Und entdecken ist hier das richtige Wort. Wir gehen nämlich jetzt auf Entdeckertour und zwar mitten in der Landeshauptstadt im Saarbrücker Stadtteil Eschberg. Karin Meyer weiß, was uns da erwartet.
Von Weitem sieht man vor allen Dingen Hochhäuser und Flachdachbauten. Aus der Nähe sehen wir am Start unserer Entdeckertour große Bäume, einen Sandsteinbruch, Teiche, eine Rasenfläche. Wir sind im Eschbergpark angekommen. Gästeführer Markus Philipp kennt die Geschichte und zeigt ein Schwarz-Weiß-Foto.
Hier sieht man den Weiher, hier sieht man die Büsche, die hier immer noch drumherum sind. Und da ist irgendwas, was jetzt fehlt.
Eine Riesenvilla oder ein Schloss oder was war das?
Das Eschberger Schlösschen, ja genau. Mhm. Eine Villa.
Das Eschberger Schlösschen wurde von der Familie Stumm erbaut und war bis 1927 bewohnt. Ende der 50er Jahre wurde es abgerissen. Rund um den Privatpark und die Villa gab es zu diesem Zeitpunkt nur Wiesen und Äcker, mittendrin ein landwirtschaftliches Gebäude, der Eschberger Hof. Und dieser Eschberger Hof war in Saarbrücken bekannt für seine Milch.
Weil die sehr fettreich war und sich auch als Kindermilch eignete, zum Beispiel auch an Kliniken geliefert wurde.
Der Eschberger Hof ist heute ein Restaurant. Auf dem Platz davor wird Buhl gespielt. Hier treffen wir Peter Bück, der die Führung mit Markus Philipp schon mitgemacht hat.
Ich habe sehr viel gelernt, muss ich sagen. Da wurde ich jetzt ein kleiner Eschberg-Chronist.
Auf dem Eschberg fühlt sich Peter Bück wohl. Er wohnt hier seit 5 Jahren.
Wir haben einen Hund, wir sind 30 Meter im Grün.
Genau so haben die Stadtplaner damals gedacht, erklärt unser Gästeführer. Die Idee war, viele neue Wohnungen zu bauen. Die wurden in den 60er Jahren gebraucht. Gleichzeitig sollte es viele freie Flächen geben, also wurde in die Höhe gebaut.
Sie bringen ja trotzdem viele Menschen unter. Und dadurch, dass man Müllschlucker und Fahrstühle hatte und elektrischen Strom und Fernwärme, konnte man diese Hochhäuser auch in einem gewissen Luxus ausstatten.
Im Pommernring 23 bis 25 sind die ersten 3 Wohnblöcke entstanden. Vorher gab es auf dem Eschberg die Fertighausausstellung 1964. Markus Philipp packt noch einmal seine Fotomappe aus.
Und dann konnten sich die Leute das anschauen und sagen, das dort gefällt mir, das hätte ich gern, das kaufe ich bei der Firma XY und so weiter.
Der Eschberg, die moderne Bauweise, beides steht für die Aufbruchstimmung der 60er Jahre. Der Bau des Saarbrücker Stadtteils wurde als Demonstrativbauvorhaben aus Bundesmitteln gefördert und mit einem ganz besonderen Verkehrskonzept verbunden.
Sie haben keine einzige Kreuzung, nur Einmündungen. So Y- und T-förmig war die Idee, dass jeder idealerweise aus seiner Garage ohne anzuhalten in die Innenstadt kommt.
Und plötzlich macht alles Sinn. Wer mit Markus Philipp über den Eschberg gewandert ist, sieht den Stadtteil mit anderen Augen. Die Stadtteilführung ist deshalb ein echter Geheimtipp für Entdecker.
Also Entdeckertour auf dem Saarbrücker Eschberg. Buchen kann man die Tour bei Geografie ohne Grenzen oder direkt beim Stadtführer Markus Philipp, falls Sie Lust haben.
Die Tour de Kultur gibt es auch als Broschüre. Alle Infos auf sr3.de.